Wir sind so jetzt in einer Zeit,
wenn wir ein bisschen so, für uns Prediger ist es gut, wenn der Kirchenkalender uns ein bisschen auch inspiriert und leitet.
Und so sind wir jetzt nach der österlichen Zeit, vor der Himmelfahrt. Und es ist schön interessant, was war Jesus noch zum Schluss sehr wichtig, seinen Jüngern mitzugeben. Mich beschäftigt das jedes Jahr. Einmal im Jahr vertiefe ich mich und verfolge Jesus natürlich in den Überlieferungen, in den Evangelien. Was war ihm noch wichtig? Dabei stelle ich fest, dass wir natürlich nicht alles überliefert haben, was Jesus überhaupt getan hat. Ich will mit euch ein bisschen lesen heute. Also wir werden ein bisschen mehr nachschlagen. Zum Beispiel in Johannes 20, die Verse 30 und 31. Da lesen wir, und da spricht Johannes, einer der Jünger von Jesu, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Er meint sein Evangelium. Diese aber sind geschrieben, also was wir jetzt lesen im Johannesevangelium, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Das neue Leben, also das neue Leben habt. Also Johannes, hier tut sich der Evangelist, der tut sich limitieren, und in seinem Evangelium tut er von seiner Sicht her das Wichtigste, um gläubig zu werden, um das neue Leben zu empfangen. Aber vieles mehr hat Jesus getan, was wir nicht wissen. Im gleichen Evangelium, Kapitel 21, 25, da heißt es, es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Er wiederholt sich. Wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, so würde, meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Ich weiß nicht, was es mit dir macht, aber für mich eröffnet das einen Horizont, zu verstehen, wie viel hat Jesus noch viel mehr gemacht. Und wir haben manches Mal Probleme, wenn wir so Dinge sehen und Wunder sehen und Aufbrüche sehen, und da sagt der eine oder der andere, wo steht denn das überhaupt in der Bibel? Ist es überhaupt biblisch? Ich sage euch, alles, was Gott tut, ich rede jetzt generell, das finden wir nicht alles geschrieben oder wiedergegeben in der Bibel. Wichtig ist, das, was wir erleben, das, was wir sehen, dass das in der Harmonie zur Bibel steht, dass es den Geist der Bibel hat. Und das ist immer voller Leben, das ist immer auferbauend, es macht nicht kaputt oder so, sondern es bringt Leben, es bringt Liebe, es bringt Freude, und vor allem Christus wird gezeugt. Christus wird immer bezeugt in allem, was wir sehen. Wenn Jesus im Mittelpunkt ist, dann ist es von Gott. Wenn der Mensch im Mittelpunkt ist, dann kann es nicht von Gott sein. Und das ist sehr wichtig. Spannend ist aber auch, und das ist jetzt mein Übergang, was hat Jesus nach der Auferstehung vor der Himmelfahrt alles gemacht? Und hier erzählt uns der Lukas, ein anderer Schreiber, er hat auch ein Evangelium geschrieben, der Dr. Lukas, und auch die Apostelgeschichte. Und dort in Apostelgeschichte 1, die Verse 1 bis 3, lesen wir, wir lesen heute, den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus. Also Theophilus ist keine Krankheit, das ist ein Mensch. Und er schreibt das Evangelium von Lukas, also das erste habe ich geschrieben, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisungen gegeben hat. Übrigens, Klammer auf, Klammer zu, ich kann mich so gern verlieren dabei, aber es ist fantastisch. Lukas sagt, ich habe alles geschrieben, was das Leben Jesu betraf. Übrigens, er ist einer, der sich in der Weihnachtsgeschichte so ein bisschen mehr sich darum gekümmert hat, dass uns mehr überliefert wurde. Aber tatsächlich hat der Lukas bis zur Himmelfahrt geschrieben, und er sagt, Jesus hat den Aposteln Anweisung gegeben. Und dann in Vers 3, ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden, also nach seinem Tod, durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes oder von den Themen, was das Reich Gottes angeht. Und ihr Lieben, darin finden wir uns alle wieder, zu sehen, was Jesus tut und was wir lernen aus dem, was hier geschrieben steht im Evangelium, in der Bibel. Alles, was mit dem Reich Gottes zu tun hat, mit dem neuen Leben und auch mit der neuen Welt. Denn wenn wir neu geboren werden, wenn wir zu neuen Menschen gehören, wir nicht mehr dem Reich dieser Erde, sondern dem Himmelreich Gottes. Wir lernen sein Leben, seine Kultur, seine Gedanken, seine Lebensweisen, die werden uns hier überliefert und offenbart durch den Heiligen Geist. Das war meine Einführung. Jetzt interessiert mich Jesus, wo warst du denn noch alles? Du hast dich in diesen 40 Tagen einigen gezeigt. Und dieses Jahr bin ich sehr gespannt oder ich bin so interessiert an die Orte, an die geografischen Orte, wo Jesus sich den Jüngern zeigte, wo er ihnen erschien. Abgesehen von den persönlichen Erscheinungen, wie bei Maria Magdalena, bei den Frauen, die Emmaus-Jünger, davon habe ich im Karfreitag berichtet, aber der ganzen Mannschaft, der ganzen Truppe, sie waren ja 11, einer war nicht leider nicht mehr dabei, das war der Judas. Und ich habe dann gedacht, ich studiere das mal im Evangelium, ob diese Orte uns etwas sagen wollen oder ob Jesus, indem er sich genau dort und dort gezeigt hat, ob er den Jüngern etwas mitgeben wollte. So nach dem, das Beste kommt zum Schluss. Ob er ihnen vielleicht nochmal das Vermächtnis unterstreichen wollte mit den Erscheinungen an den Orten, wo sie einst mal waren, alle zusammen. Und was dort die Jünger erlebt haben. Und ich bin fündig geworden. Nun kommen wir erstmal zum ersten Ort. Der erste Ort war Jerusalem. Ort des Geschehens. Für was steht Jerusalem? Also die Location, die war sehr präzise formuliert. Und zwar, sie hatten Angst, sie fürchteten sich sehr hinter verschlossenen Türen, obwohl sie gehört haben, Jesus ist auferstanden. Trotzdem haben sie Angst gehabt und sie trafen sich so unter sich, damit niemand es mitbekommt und plötzlich erscheint ihnen Jesus mit verschlossenen Türen in ihrer Mitte und das Erste, was er sagt, ist Friede sei mit euch. Hallo, kann es sein, dass Jerusalem und dieses Erlebnis zu uns spricht heute Morgen? Ich sage ja. Wie viele Menschen sitzen hier mit Angst? Wie viele Menschen sitzen hier mit Furcht? Und zwar Angst vor Menschen. Angst vor Menschen, das nennt sich Menschenfurcht. Angst vor den Konsequenzen. Nicht nur in Bezug auf den Glauben an Jesus, das beschäftigt die Jünger. Aber ich möchte jetzt dieses Wort nehmen und es in unserem Alltag hineinbringen. Angst vor Konsequenzen, vor den Konsequenzen deines eigenen Versagens, deiner eigenen Fehler, deiner eigenen Schuld und dein eigenen Unglaube. Jesus kommt und sagt, hey, habt keine Angst. Warum glaubt ihr nicht? Jerusalem spricht diesen Ort des Geschehens. Das spricht auch für den Ort der Kontraste. Denkt an Jerusalem. Er soll leben. Kreuzigt ihn. Er ist unser Herr. Ihn kennen wir nicht. Jerusalem, das Haus Gottes. Und da haben sie alles getrieben. Jesus hat sie alle rausgeschmissen. Jerusalem. Es klingt so, als ob gerade unser Herz beschrieben wird. In unseren Herzen finden wir auch beides. Finden wir auch Kontraste. In unseren Gefühlen finden wir Kontraste. Einmal hüt, einmal hot. Von, ja, zum Himmel empor und zum Tode betrübt. Und kennt ihr diesen Ort so ähnlich wie Jerusalem? Und da platzt Jesus hinein als Auferstandener, als Quelle des Lebens. Und hört mal, er hat nicht geschimpft. Ich mag nicht solch eine Auslegung. Sondern er hat inbrünstig gesagt, warum habt ihr Angst? Warum habt ihr Angst? Ich lebe, ich bin mit euch, ich bin mitten unter euch. Habt keine Angst. Warum habt ihr keinen Glauben? Und das ist der Punkt, ihr Lieben. Gott hat uns einen Geist gegeben, nicht der Angst. Und was macht dir Angst? Was bedroht dich? Das ist etwas, vollkommene Liebe, da haben wir gesungen, nimmt uns alles weg. Nicht das, was wir lieben, es nimmt uns alles weg, was uns kaputt macht, was uns von Gott trennt. Und ich bete mit dir heute in diesem Gottesdienst, dass du deine Angst los wirst. Die Angst, wie gesagt, vor Menschen, vor Konsequenzen, vor Nachteilen. Auch in Bezug auf das Christsein. Gegenüber unseren Familienangehörigen, die besten Freunde. Was denken die, wenn ich ein echter Christ, wenn ich mich als echter Christ hier zeige? Nicht so, sondern ein echter Christ. So ein, heißt es, ein waschechter Christ. Ja, heißt es so? Ein waschechter Christ. Habe ich Nachteile? Werde ich gemobbt? Werde ich für blöd erklärt? Wir haben einen Geist empfangen, nicht der Angst. Wer sagt Amen heute Morgen hier? Im 2. Timotheus 1, Vers 7 steht, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe, die uns gepredigt wurde letzten Sonntag, und der Besonnenheit. Und der Besonnenheit, weißt du, wir stehen für Christus. Wir stehen für das, was uns Jesus gezeigt hat, versprochen hat und was er uns geschenkt hat. Und wir stehen dafür. Und einfach die Besonnenheit zu haben. Und dann bei einem nächsten Treffen, wieder in Jerusalem, auch Kontrast zwischen Glaube und Zweifel. Da war der liebe Thomas dabei. Wer heißt alles Thomas hier? Okay, du warst dabei. Und bei der Begegnung, Thomas sagte, was? Es war einer der Jünger. Jesus ist auferstanden, er war nicht dabei, er war irgendwo, keine Ahnung. Und Jesus erscheint ihnen wieder und sagt, hey, Tommasello, vieni qua. Das war italienisch. Thomas, komm. Leg hier in meinen Händen deine Finger und die Wunden von Jesus. Er hat sich hingekniet und sagte, du bist wahrer Gott. Die zweifeln, ihr Lieben, sag mir nicht, dass du keine Zweifel kennst. Sag mir nicht, dass heute hier keine Menschen sitzen mit Zweifeln. Ja, Zweifel tatsächlich über die Tatsache der Auferstehung Jesu. Und mich berührt das. Zweifel an seiner Gegenwart. Zweifel, dass er deine Situation im Griff hat. Zweifel an der Führung Gottes. Ich habe mir das alles schenken lassen, ihr Lieben, weil ich weiß, dass Menschen das heute Morgen hier brauchen. Nicht nächste Woche. Du brauchst es heute Morgen. Du musst es hören, dass Jesus deinen Zweifeln begegnet. Die Zweifel an der Gegenwart Gottes. Wie viele Sorgen machen wir uns? Und dort, meine Kinder, hallo? Dort ist der Herr mit deinen Kindern. Und dort an der Arbeitsstelle, hallo? Da ist auch der Herr. Der Herr ist allgegenwärtig. Er ist bei deiner Tochter, er ist bei deinem Sohn, er ist bei deiner Mutter, er ist bei deinem Vater. Er ist da. Jesus ist da. Du brauchst dir nicht zu sorgen, sondern wirf all deine Sorgen auf ihn, auf Jesus. Sagt, warum zweifelst du? Ich bin da, aber auch nicht nur lokal gesehen, nicht nur in den Situationen gesehen, sondern auch in die Zukunft. Was wird aus mir? Was wird aus meinen Kindern? Was wird aus meinem Leben? Darf ich etwas sagen? Jesus ist schon längst da. Auch in der Zukunft. Er ist da. Er ist ewig. Und deswegen, wenn du dir, was wird aus meiner Ehe? Was wird aus meinen Beziehungen? Was wird? Wisse, der Auferstandene ist schon da, wo du noch hinkommen musst. Und deswegen, nicht zweifeln. Und ich will, wie Jesus das heute Morgen macht, zweifle nicht. Denn eine wichtige Lebenslektion ist für dein Leben hier. Schau mal, in Jakobus 1, die Verse 5 bis 8, heute lesen wir, okay? Wenn es jemanden von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten, um Weisheit bitten. Und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemanden sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden reich beschenkt. Und im Hinblick auch auf die nächste Woche, ihr Lieben, die übrigens ab morgen beginnt, morgen abends treffen wir uns hier und morgen früh unten in den Untergeschoss, betet, aber im festen Vertrauen und zweifelt nicht. Darf ich das ein bisschen emotional sagen? So, zweifelt nicht. Betet mit festem Vertrauen. Denn wer zweifelt, gleicht einer Welle im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben wird. Eine Welle, die immer fällt, mit allem fällt, nicht steht. Wenn du nicht mit Jesus stehst, wirst du vor allem fallen. Aber wenn wir im Glauben stehen, im festen Vertrauen stehen, dass all unsere Gebete, was du diese kommende Woche und was du in den letzten Jahren deines Lebens gebetet hast, ich habe noch, im Karfreitag haben wir die ganzen Gebetsanliegen gesammelt. Wisst ihr das noch, wer da war? Ich habe das noch da. Es ist in meinem Büro. Jeden Tag sehe ich diese Schale mit all diesen Gebetsanliegen und auch die, die heute dazu gekommen sind. Wenn du betest, bete im Vertrauen auf Gott und zweifle nicht, denn Gott wird Gnade schenken. Er wird es tun. Und jetzt ist eine Lektion für dein Leben. Für was stehst du? Ich sage dir nur eins, wenn du für Jesus stehst und ihn vertraust und alles ihm hingibst, wird dich nichts zu Fall bringen. Aber der Zweifler hat ein zweites Problem. Der Zweifler fällt mit allem, was kommt. Wie eine Meereswoge. Er fällt mit allem, was kommt. Egal, was kommt. Dieses Aus und ein Problemchen. Puff. Wie eine Welle, die immer wieder fällt. Der Zweifler hat ein anderes Problem noch. Er kann nicht mehr erwarten. Und das lesen wir. Da heißt es, ein solcher Mensch kann nichts erwarten, dass der Herr ihm etwas gibt. In allem, was er tut, ist er unbeständig und hin und her gerissen. Und manche lesen diese Bibelstelle, als ob Gott sagt, also wenn du zweifelst, brauchst du nichts zu erwarten. Nein, hier sagt die Schrift, wenn du zweifelst, wirst du nichts erwarten. Denn nur der Gläubige erwartet, sag mal Amen mit mir, aber nicht der zweifelt. Der Gott vertraut und ihn glaubt, der erwartet. Aber sonst erwartest du nicht. Und hier geht es nicht nur in Bezug auf die Gottesbeziehung. Es geht um alle Themen deines Lebens. Deine Ehe, deine Familie, deine Berufswahl, dein ganzes Leben. Hin und her getrieben, mit allem fällst du. Du stehst nicht. Du bist nicht beständig, aber du hast einen Geist empfangen, nicht des Fallens, sondern der Beständigkeit und der Besonnenheit und der Kraft. Diesen Geist, und es ist der Heilige Geist, der in uns ist. Ihr Lieben, diese Jerusalem-Erfahrung ist das erste Vermächtnis, was uns Christus hier seinen Jüngern und dir und mir mitgibt, das Vermächtnis des Glaubens. Das Vermächtnis des Gottvertrauens. Und das ist, was wir von Jerusalem lernen. Dann, was geschieht? Er sagt zu seinen Jüngern, wir treffen uns in Galiläa. Wer in Israel war, sind es ungefähr 130 Kilometer entfernt, nördlich. Galiläa. Galiläa ist ein Ort des Neuanfangs. Während Jerusalem das Bild ist von unserem Herzen, vom Ort des Geschehens, der Kontraste, aber auch des Glaubens, denn mit dem Herzen glauben wir, ist Galiläa und dort hat er sie verabredet. Ein Ort des Neuanfangs. Wir singen in unserem Liederrepertoire: In der Nacht, da wo alles begann. Und die ersten Jünger wurden berufen in Galiläa, am See Genezareth, nördlich von Israel. Und dort sagt Jesus, dort zeige ich mich dort wieder. Und das ist interessant. Dieser Termin war von Jesus angekündigt, noch vor seinem Sterben. Matthäus 26, 32. Aber nach meiner Auferstehung werde ich nach Galiläa gehen und dort werdet ihr mich wiedersehen. Hallo? Die haben es vergessen. Die waren beschäftigt mit diesem Schmerz. Jesus ist gestorben. Wir haben jetzt Angst, wie er überliefert wurde in die Hände der Ungläubigen. Und man hat ihn umgebracht, so werden wir auch überliefert. Und Jesus kommt, platzt hinein in ihren verschlossenen Türen und sagt, Friede sei mit euch, fürchtet euch nicht, erinnert ihr euch. Ich habe es euch gesagt, ich werde auferstehen. Und wir treffen uns in Galiläa. Und übrigens, der Gärtner am Grab von Jesus, das war ja Jesus, nur Maria Magdalena hat ihn nicht erkannt, sagt zu den Frauen, beeilt euch, Matthäus 28, 7. Geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er wird euch nach Galiläa vorausgehen. Warum Galiläa? Jesus, warum Galiläa? Da ist eine Botschaft für dich und für mich und auch für die Jünger damals. Was war in Galiläa? Am See Genezareth. Hat er sich dort in Kapernaum, das ist die Stadt, wo Petrus und seine und die ersten Jünger berufen wurden. Und wie fing alles an? Sie waren Fischen. Und sie haben die ganze Nacht nichts gefangen. Und da kam ein Fremder am Ufer und sagt zu ihnen, hey, habt ihr nichts? Nein. Werft die Netze auf der anderen Seite. Ihr Lieben, das ist ein Vermächtnis, was uns hier Jesus hinterlässt. Das ist das Vermächtnis des Auftrages. Und er kommt, erscheint ihnen in Galiläa, wo alles begann. Jesus hat sie da erwartet. Jesus liebt Frühstück. Er liebt Frühstück. Er bereitet Frühstück vor. Die Jungs kommen wieder. Und er sagt, hey, habt ihr was? Nein, wir haben die ganze Nacht versucht. Und dann sagt Jesus, versucht es noch einmal. Und Johannes, das ist der Herr. Die haben es vergessen. Jesus hat ihnen gesagt, wir sehen uns in Galiläa. Das ist der Herr. Und sie gehen ihnen entgegen. Viele Fische wurden gefangen. Und Jesus hatte schon Frühstück, Fischmeck dabei gehabt. Frühstück dabei gehabt. Ihr Lieben, darum geht es, ihr Lieben. Das ist das Vermächtnis. Das eine war das Vermächtnis des Glaubens. Haltet das fest. Und das andere, das ist das Vermächtnis des Auftrages. Ihr seid Menschenfischer. Es geht jetzt nicht darum, dass ihr alles nochmal durchgeht, was mit mir passiert ist. Ich lebe, ich bin lebendig. Jetzt geht hin, Menschenfischer zu sein. Ihr Lieben, ich zeige euch mal hier unser Missionssandwich. Also gestern war ich bei Heiko eingeladen und der hat mir so ein Hamburger gemacht. Also klasse, es hat so gut geschmeckt. Und es war so, ich war so erfüllt des Heiligen Geistes beim Essen, dass es zu einer Predigt wurde. Und übrigens, beim Fischmeck am Ufer hat Jesus irgendwie gesagt, ich habe was, was du nicht hast. Kennst du dieses Spiel? Ich habe was, was du nicht hast. Es ist eigentlich, ich sehe was, was du nicht hast. Aber ich sage dir, Jesus hat etwas, was du nicht hast. Und sie haben keine Fische gehabt. Und Jesus hat das Fischbeck schon vorbereitet gehabt. Sie kamen, haben viele Fische gehabt, aber sie aßen von den Fischen, die Jesus vorbereitet hat. Jesus sagt zu dir, ich habe was, was du nicht hast. Und das ist uns ein Vermächtnis. Und zwar, mach dir keine Sorgen für das, was dir fehlt, für das, wo du es nicht kannst. Jesus sagt, ich habe es, was dir fehlt. Ich habe es. Und dieser Mission-Sandwich oder Missionshamburg. Kannst du dir einen Hamburger vorstellen ohne Brot? Ein Hamburger ohne Brot ist kein Hamburger. Ist die Basis muss stimmen, der Deckel muss stimmen. Und das ist der Auftrag, Hamburger. Und mit dem Text, Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Ich habe von Gott, jetzt werde ich emotional, alle Macht. Ich habe was, was du nicht hast. Aber das ist kein Problem, weil Jesus die volle Macht hat. Weil ihm alles gegeben wurde, was dir fehlt und was uns fehlt. Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Das ist der Deckel des Hamburgers. Jetzt kommen wir zum Fleisch. Jetzt kommen wir zum Salat. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein. Jetzt kommt der untere Teil des Hamburgers. Ich bin bei euch. Halleluja. Bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Ich habe was, was du nicht hast. Es ist seine Vollmacht und seine Gegenwart, die nicht zeitlich begrenzt ist. Seine Gegenwart ist mit uns und ist mit dir. Und egal, wo du bist, egal, was du durchlebst, in der Life Church, wir finden uns wieder in diesem Missionsauftrag Hamburger. Das geht hin, ist das, was in weißer Schrift geschrieben ist. Aber es ist umgeben von seiner Vollmacht und von seiner Gegenwart. Und das alles hat einen Halt. Und das ist das, was du in deinem Herzen verschließen sollst. Das ist das Vermächtnis des Auftrages. Und in Galiläa, an einer anderen Stelle, sagt er, hey, wir treffen uns am Berg. Und die Jünger sagten, welchen Berg? Es steht nicht geschrieben, was für ein Berg. In Matthäus 28, 16 wird es geschrieben. Ich habe keine Bibelstelle dazu. Welcher Berg war das? Und jetzt kommt hier noch ein Vermächtnis, ihr Lieben. War das das Berg der Verklärung? Das war auch in Galiläa. Oder war das der Berg der Seligpreisungen? Wisst ihr was? Wir nehmen beide Berge mit. An einem Berg war er und hat sich ihnen gezeigt. Wenn es der Berg der Verklärung ist, was ist da passiert? Jesus nimmt die besten, die Whips der Jünger mit. Er wird transformiert wie die Sonne und sie sahen seinen Glanz, seine Herrlichkeit. Und welche Lektion haben die Jünger da gelernt? Welche? Sag mir welche. Petrus sagte, das wollen wir immer haben. Und Jesus sagte, nein. Gott sagte, nein. Die Gipfel der Segnungen ist nicht unser Alltag, sondern die Erfahrungen an diesem Berg der Erklärung nehmen wir mit. Ins Tal. Im Alltag. Alles verschwand. Und die Stimme sagte, folgt nur ihm. Ihr Lieben, wir sind Taliten. Oh, Talisianer. Ich meine, was meine ich damit? Das habe ich jetzt selber erfunden, das Wort. Du lebst im Tal. Du lebst nicht im Gipfel. Heute Morgen ist so ein Gipfel, wo Gott zu dir spricht, aber dann gehst du durch diese enge Pforte hinein in deinen Alltag. Da wasch echte Christen zu sein. Dein Leben echt zu leben. Das ist das, was dein Auftrag ist. Und ihr Lieben, ich will abschließen. Wenn es der Berg der Seligpreisungen ist, da heißt es, dann wir nehmen auf diesen Berg, wenn es dort war, wo es sich ihnen zeigte, wollte ihnen sagen, denkt dran, euer Leben ist die lauteste Stimme, die zu Menschen spricht. Euer Leben ist die lauteste Predigt. Und Jesus hat auf diesem Berg der Verklärung, der Seligpreisungen, Matthäus 5, 6 und 7, diese drei Kapitel, das ist die allererste und die populärste Predigt von Jesus. Da geht es um deinen Charakter. Selig die Trauernden, die da trauern für das eigene Versagen und Buße tun. Selig die Sanftmütigen, selig die Gerechten, selig die Barmherzigen, selig die reines Herzens haben, selig die Friedenstifter, selig die verfolgt werden um meines Namens willen. Im Kapitel 6 geht es, vertraue mir. Gott sagt dir, ich zeige dir, wie du beten sollst. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Unsere Beziehung zu Gott. Und im Kapitel 7 geht es um den Umgang mit uns Menschen. Dass wir uns lieben. Dass keiner schlecht redet vom anderen. Dass niemand jemand richtet. Da hat sich Jesus ihnen gezeigt. Hey Jungs, ja! Wisst ihr noch, was ich gepredigt habe? Das ist ein Vermächtnis. Das ist ein Vermächtnis. Ein Vermächtnis des Zeugnisses. Ich möchte mit uns beten heute Morgen. Er zeigte sich auch in Bethanien. In Jerusalem. 130 Kilometer nördlich in Galiläa. Und dann war er zurück in der Nähe von Jerusalem, Bethanien. Auf Arabisch, das ist ein palästinensisches Gebiet, heißt Bethanien Al-Isaria. Und dieser Ort, der heute Al-Isaria heißt, heißt der Ort des Lazarus. Das haben sie übernommen von den Griechen. Und die Griechen haben sich da lustig gemacht. Ja. Ach guck mal, das ist ja der Ort, wo das Wunder von Lazarus, die Totenauferweckung geschehen ist. Jesus. Übrigens, das ist auch der Ort, wo Jesus im Himmel gefahren ist. Das ist der Ort, wo Jesus einen Esel bestellte, um nach Jerusalem einzuziehen, am Palmsonntag. Das ist der Ort, wo Jesus in der Wohnung eines Aussätzigen gegangen ist und mit dem Abend gegessen hat. Da steht nicht geschrieben, dass er geheilt war oder wurde. Kann sein. Jesus. Warum bringst du dort die Jünger? Warum zeigst du dich in Bethanien? Und das ist das vierte Vermächtnis, ihr Lieben. Das vierte Vermächtnis ist das Vermächtnis des Übernatürlichen und der Demut. Lazarus, komm heraus. Und diese Leiche wurde lebendig und sie kam heraus. Ihr Lieben, Gottes Allmacht ist auf unserer Seite. Ihm ist nichts unmöglich. Sag Amen dazu. Nichts ist ihm unmöglich. Das Vermächtnis des Übernatürlichen. Und kommende Woche erwarten wir Zeichen und Wunder, die geschehen in unser Leben. Lazarus, komm heraus. Und er war noch gewickelt in den Todestücher. Und wenn ich Lazarus gewesen wäre, hätte ich gesagt, kann mich jemand befreien von diesen Tüchern hier? Die Leiche wurde lebendig. Was ist deine Unmöglichkeit? Gott ist nichts unmöglich. Aber auch wollen wir Zeichen und Wunder erleben? Amen. Das Übernatürliche. Amen. Es gehört auch die Demut des Herzens, wo Jesus auf dem Esel reitet. Und das ist das Vermächtnis auch der Demut, mit den Aussätzigen abzuhängen. Was sind die Aussätzigen unserer Zeit? Jesus sagte, wer einer dieser nach menschlicher Sicht Miserablen ein Glas Wasser gibt, etwas Gutes tut, das habt ihr mir getan. Die Aussätzigen unserer Gesellschaft, egal wie wir sie nennen, die Abgestempelten, die in den Schubladen befindlichen Menschen, in Schubladen, die Menschen, die aufgegeben sind, Menschen, an denen niemand mehr glaubt, die Kirche Jesu Christi soll diesen Menschen dienen und mit ihnen Gemeinschaft haben. Das ist das Vermächtnis des Übernatürlichen und der Vollmacht. Was lernen wir heute? Jesus hinterlässt uns in diesen 40 Tagen das Beste und Wichtigste. Kommt zum Schluss. Das Vermächtnis des Glaubens, das Vermächtnis des Zeugnisgebens, das Vermächtnis des Auftrages. Jedes Mal, dass du ein Hamburger in Zukunft isst, wirst du an dieser Predigt denken. Und das Vermächtnis des Übernatürlichen und der Demut. Wie wichtig ist das zu beherzigen? Und nachdem er das ihnen und viel mehr, das wurde uns überliefert, ihnen viel mehr gesagt hat, wurde er weggenommen. Das feiern wir später, Himmelfahrt, wurde er weggenommen. Und die Jungs, Jesus, du hinterlässt uns das Vermächtnis des Glaubens und wir werden dir nachfolgen. Wir sehen dich nicht mehr, aber die Menschen werden dich sehen in uns. Dich sehen in mir. Das Vermächtnis des Auftrages, Jesus, wir werden den Auftrag erfüllen. Hey, wir übernehmen das. Jungs, ich bin bei euch. Das Vermächtnis des Zeugnisses. Sei ein waschechter Christ. Lieber ein echter Cent als ein falscher 50er. Nochmal? Nee, sei auch ein echter 50er. Authentisch zu sein. Und das Vermächtnis der Demut. Und den Demütigen schenkt Gott Gnade und das Übernatürliche. Lazarus, komm heraus. Und das erwarten wir. Und das spreche ich, lass uns aufstehen. Das spreche ich hinein in die nächste Woche hinein. Lazarus, komm heraus. Und die Steine, die werden zerbrochen werden. Das Unmögliche wird geschehen. Beherzige das. Wir haben uns für den Glauben entschieden. Aber es ist ein Geschenk Gottes. Es ist ein Vermächtnis. Halte dich an Christus. Stehe zu ihm. So wirst du all deine Zweifel los. All das, was dich kippen lässt. Und ich möchte hier für Menschen beten, die ehrlich sind. Hey, Pastor Graziano, ja, ich zweifle. Hin und wieder. Es kommt, es wird stärker oder es wird schwächer. Ja, ich habe Angst. Es gibt Dinge, die mir Angst machen im Leben. Es gibt Dinge, die sind mir so groß, die sind mir so unbekannt. Das macht mir Angst. Ich muss Entscheidungen treffen. Ich brauche Weisheit von Gott. Wer findet sich überall wieder? Darf ich mal kurz dein Handzeichen sehen? Als Respond für diese Predigt, als eine Antwort auf diese Predigt, auf eine Reaktion auf diese Predigt. Ja, Herr Jesus, ich danke dir. Du siehst all diese Menschen, die sich hier melden. Ich danke dir, Herr, dass dein Wort sie berührt, dass dein Wort sie ergriffen hat, dass dein Wort sie erreicht hat. Ich danke dir, Herr. Ich gebe dir Ehre, Herr. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, diene du diesen Menschen und sage, zweifle nicht mehr. Im Namen Gottes zweifle nicht, zweifle nicht, zweifle nicht. Erwarte, erwarte, erwarte von Gott. Hab keine Angst, hab keine Furcht. Im Namen Jesu, fürchte dich nicht. Friede sei mit dir. Friede sei in deinem Herzen. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Ich danke dir, Herr. Und was die Unmöglichkeiten angeht, Lazarus, komm heraus. Lazarus, komm heraus. Das, was dem Menschen unmöglich ist, ist Gott möglich. Ist Gott möglich. In Jesu Namen. Amen. Lass uns ihm die Ehre geben von ganzem